Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Weichmacher und Bisphenol A. Weit verbreitete endokrin aktive Substanzen. Einige Phthalate und Bisphenol A stehen im Verdacht, das menschliche Hormonsystem und den Stoffwechsel zu beeinflussen. Diese Substanzen werden häufig verwendet und praktisch alle Menschen in industrialisierten Ländern sind ihnen täglich ausgesetzt. Mit welchen Gesundheitsstörungen und Umweltauswirkungen diese Substanzen möglicherweise in Zusammenhang stehen, wird derzeit kontrovers diskutiert. Phthalate, Weichmacher für Kunststoffe, und Bisphenol A, ein Ausgangsprodukt vieler Kunststoffe und Harze, sind weit verbreitet. Man findet sie in vielen Alltagsgegenständen wie Getränkeflaschen, Kinderspielzeug, Bodenbelägen und auch Medikamenten und Medizinprodukten. Viele Weichmacher und Bisphenol A haben hormonähnliche Eigenschaften und gelten als endokrine Disruptoren. Das heißt, sie stehen im Verdacht, den Hormonhaushalt des Menschen zu stören. Bei rund einem Drittel der Phthalate müssen wir von problematischen Eigenschaften ausgehen und einige sind als fortpflanzungsgefährdend eingestuft, erklärte Dr. Marieke Kolossa-Gehring, Fachgebietsleiterin Toxikologie und gesundheitsbezogene Umweltbeobachtung am Umweltbundesamt in Berlin. Bisphenol A besitzt zwar nur eine geringe akute Giftigkeit, es wurden aber eine ganze Reihe schwer einzuordnender Wirkungen gefunden. Die Substanz wirkt zum Beispiel auf den Östrogenrezeptor, allerdings erst in deutlich höheren Dosen als das natürliche Hormon Östradiol, berichtete die Biologin und Toxikologin. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA geht davon aus, dass Bisphenol A keine gesundheitlichen Risiken birgt. Diese Risikobewertung wird jedoch sehr kontrovers diskutiert. Aus Vorsorgegründen wurde die Substanz 2011 in Babyflaschen verboten. Phthalate sind im Kunststoff nicht fest gebunden. Sie gasen daher aus, werden durch Kontakt mit Wasser oder Fett aus den Materialien herausgelöst oder verteilen sich durch Abrieb. Sie können dann vom Menschen vor allem über Lebensmittel, aber zum Beispiel auch über Hausstaub oder Innenraumluft aufgenommen werden. Auch Bisphenol A kann, obwohl festgebunden, aus Kunststoffen freigesetzt werden. Wärme bzw. Hitze, Säuren und Laugen beschleunigen diesen Vorgang.
Bei fast jedem Menschen in Industrienationen sind Metabolite von Phthalaten und Bisphenol A im Urin nachweisbar. Das Umweltbundesamt führt in Zusammenarbeit mit Universitäten verschiedene Bevölkerungsstudien durch, so den Kinderumweltsurvey und Untersuchungen an Proben aus der Umweltprobenbank des Bundes. Im Kinderumweltsurvey, einer bevölkerungsrepräsentativen Querschnittsuntersuchung bei 3- bis 14-jährigen Kindern, sind die untersuchten Phthalatmetabolite in nahezu allen Urinproben der Kinder nachweisbar. Die Gehalte nahmen mit zunehmendem Alter tendenziell ab. Dies sei typisch für viele Schadstoffe, da Kinder mehr Nahrung im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht aufnehmen als Erwachsene, so Kolossa-Gehring. Insgesamt sei die Belastung von Kindern mit Phthalaten bedenklich. Zieht man in Betracht, dass sich die Wirkungen mehrerer Phthalate addieren, so könnte je nach Modellrechnung bei 30-80% der Kinder die tolerierte tägliche Menge überschritten sein. Daten der amerikanischen Umweltbehörde EPA haben gezeigt, dass mehrere Phthalate additiv wirken und daher das Risiko für gesundheitliche Effekte erhöht sein kann, so Kolossa-Gehring. Aus der Umweltprobenbank des Bundes wurden 24 Stunden Urinproben einer nicht bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe von Studierenden zwischen 20 und 29 Jahren aus 4 Universitäten untersucht. Bei den Studierenden aus Münster wurden Metabolite von Phthalaten in nahezu allen Proben nachgewiesen. Für die 2-Ethylhexylphthalat, kurz DEHP, Butylbenzylphthalat, kurz BBZP, und DN-Butylphthalat, kurz DNBP, wurde ein Anstieg bis Mitte der 1990er Jahre festgestellt, danach sanken die Werte. Diisononylphthalat, kurz DINP, stieg auf das Vierfache, während Diisobutylphthalat, kurz DIBP, unverändert blieb. Dies spiegelt die Diskussion um DEHP wider, die Mitte der 1990er Jahre in breiter Öffentlichkeit stattfanden und der erste Anwendungsbeschränkungen folgten. DEHP überwiegt aber immer noch mengenmäßig die anderen Phthalate. Insgesamt sank die Gesamtbelastung mit diesen 5 Phthalaten, was darauf hinweise, dass die Industrie wahrscheinlich inzwischen andere Weichmacher verwendet, so das Umweltbundesamt. Ein Problem sind isomere Substanzen. Häufig haben sie die gleiche Wirkung, aber eingestuft und reguliert ist nur eine Form, die andere Form wird dann häufiger verwendet. Beispielsweise wurde DIBP erst einige Jahre später als DNBP, als reproduktionstoxisch eingestuft und seine Verwendung dann auch entsprechend später eingeschränkt, erklärte Kolossa Gehring.
Bisphenol A wurde in 99% der Urinproben der Kinder nachgewiesen. Auch hier nahmen die Gehalte mit zunehmendem Alter ab. Aus dem Nachweis der Metabolite kann die tägliche Aufnahme errechnet werden. 95% der Kinder nahmen weniger Bisphenol A auf als die tolerierte Tagesdosis. Wurde eine homogene Belastung mit Bisphenol A nachgewiesen, dann sind oft Lebensmittel die Quelle der Belastung. So Kolossa Gehring. Nahrungsmittel und Getränke aus Verpackungen bzw. Plastikflaschen gelten als Hauptquelle der Bisphenol A-Aufnahme. Die Phthalate DEHP, BBZP, DIBP, DNBP und DINP zeigen in Tierexperimenten antiandrogene Wirkung und greifen als endokrine Disruptoren in die sexuelle Differenzierung ein. Das in Nagetieren provozierbare Phthalatsyndrom ähnelt dem testikulären Dyskinesie-Syndrom beim Menschen. Schlechte Samenqualität, Unfruchtbarkeit, Kryptorchismus, Hypospadie, Hodenkrebs und andere. Daher vermutet man, dass Phthalate auch für reproduktions- und entwicklungstoxische Wirkungen bei Menschen verantwortlich sein können. Epidemiologische Studien sind allerdings schwierig, da man aus Rattenexperimenten weiß, dass es ein nur kurzes kritisches Expositionsfenster zum Zeitpunkt der testosterongesteuerten sexuellen Differenzierung der männlichen Nachkommen gibt. Effekte auf die Fruchtbarkeit bei Menschen kann man dann erst rund 20 Jahre später erkennen. Schädigende Einflüsse auf hormonsensitives Gewebe in einer sensiblen Phase während der Embryogenese und in der Babyphase sind allerdings besonders kritisch, meint Professor Dr. Helmut Schatz, der Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie in Bochum. Nicht nur die Dosis macht das Gift, auch der Zeitpunkt der Exposition ist entscheidend.
Bisherige humanepidemiologische Studien weisen nur Assoziationen und keine kausalen Zusammenhänge auf, sagte der Endokrinologe. Vielfältige Phänomene sind mit einer Phthalatbelastung in Zusammenhang gebracht worden. So zeigten einige epidemiologische Studien Zusammenhänge von der Exposition gegenüber Phthalaten mit DNA-Schäden in Spermien, reduzierten Hormonspiegeln bei erwachsenen Männern oder Verhaltensauffälligkeiten wie einem untypischen, weniger männlichen Spielverhalten bei Jungen. Diskutiert wird ein Zusammenhang mit Fehlbildungen und Erkrankungen der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane sowie hormonabhängigen Tumoren wie Hoden, Prostata und Brustkrebs. Aktuelle Studien zeigten eine Assoziation mit Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und Adipositas. So wurden in einer aktuellen schwedischen Querschnittstudie Blutproben von mehr als 1000 über 70-Jährigen auf Phthalatmetabolite untersucht. Bei 96% der rund 100 Diabetespatienten wurden mindestens 4 der 10 untersuchten Phthalate nachgewiesen. 3 dieser Metabolite waren mit einer höheren Diabetesprävalenz assoziiert, berichtete Schatz. Pathophysiologisch werde ein Zusammenhang von Phthalaten mit einer verminderten Insulinsekretion und/oder einer Insulinresistenz angenommen. Nach einer Studie aus Mexiko sei dies der 2. epidemiologische Hinweis auf einen Zusammenhang. Nun seien weitere Untersuchungen notwendig.
Untersuchungen mit Bisphenol A zeigten viele eigenartige Studieneffekte bei Nichtstandardtests, erklärt Kolossa Gehring. So habe die Substanz Niedrigdosiseffekte in Dosierungen unterhalb der Wirkungsschwelle. Niedrige und hohe Konzentrationen zeigten unterschiedliche Wirkungen. Über diese U-förmige Wirkungskurve gäbe es schwierige und kontroverse Diskussionen. Auch über Studien mit widersprüchlichen, aber auch schwer erklärbaren Ergebnissen. Bisphenol A zeigt in vitro und in vivo hormonartige Wirkungen. Schwach östrogen, antiandrogen und antithyroidal. In experimentellen Studien stört es verschiedene metabolische Mechanismen. In Querschnittsstudien wurden Zusammenhänge von erhöhten Bisphenol A-Belastungen mit Diabetes, kardiovaskulären Erkrankungen und gestörtem Fettstoffwechsel beobachtet. Eine aktuelle Querschnittsstudie aus den USA untersuchte beispielsweise bei über 2800 Kindern und Jugendlichen die Bisphenol-A-Werte im Urin. In der Gruppe mit den höchsten Bisphenol-A-Werten wurden mehr Übergewichtige identifiziert als in den Gruppen mit niedrigeren Bisphenol-A-Spiegeln. Mögliche Erklärungen für diesen Zusammenhang? Übergewichtige Kinder und Jugendliche nehmen Nahrungsmittel mit erhöhten Bisphenol-A-Werten auf oder haben größere Fettspeicher mit dieser Substanz. Schatz hat eine weitere Erklärung. Übergewichtige könnten allein schon durch vermehrte Ernährung aus Konservendosen und kalorienreichen Getränken aus Plastikflaschen dicker geworden sein. Und erhöhte Bisphenol-A-Spiegel diese Ernährungsweise widerspiegeln.
Epidemiologische Studien mit diesen Umwelttatstoffen und der Frage nach einem Zusammenhang mit Diabetes und Übergewicht sind schwierig zu beurteilen und heute noch nicht zu beantworten, meint Kolossar Gehring. So zeigten zwar Daten aus Tierversuchen, dass Phthalate und Bisphenol A über bestimmte Eingriffe ins Hormonsystem das metabolische Syndrom fördern, aber es gäbe extrem viele Faktoren, die hier eingreifen. Sichere Aussagen können erst durch Geburtskohortenstudien gemacht werden, so Kolossar Gehring. Solche haben zum Beispiel in Japan begonnen, 40.000 Babys wurden bereits rekrutiert. Studien laufen auch in Dänemark und Norwegen, aber es dauert noch Jahre, bis Ergebnisse vorliegen werden. Schatz ergänzt, dass langjährige Studien auch deshalb schwierig seien, da man ja einen Teil der Probanden weiterhin den potenziell schädigenden Substanzen aussetzen müsse, was ethische Probleme beinhaltet. Er vertritt die Meinung, dass man auch bei einem Verdacht einer schädigenden Wirkung, wenn's geht, drauf verzichten sollte. Gemäß dem alten ärztlichen Grundsatz Primum nihil nocere. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.